Der Wohlstandsbildner Podcast. Heute mit Zahlen, die dich beruhigen oder beunruhigen können, je nachdem, auf welcher Seite du stehst. Ich spreche über KI, die mehr begründet als nur eine neue Zeitrechnung. Wir schauen uns an, was die Bank der Banken, quasi die Superbank, zum aktuellen Boom sagt, der die Börsen nach oben zieht. Und am Ende dieser Podcast-Folge weißt du, ab welcher Summe dich mehr Geld auch wirklich glücklicher macht. Korrigieren wir also eine berühmte Zahl, die seit 16 Jahren herumgeistert und falsch zu sein scheint. Wenige, die KI führen und viele, die von ihr geführt werden. Die meisten Seminare, die ich seit knapp 2 Jahren besuche, haben KI zum Thema. Also das Thema, das mittlerweile jeden digital aktiven Menschen erfasst oder sogar mitgerissen haben dürfte, so wie mich. Noch nie in der Menschheitsgeschichte, also soweit ich sie jetzt überblicke, haben sich in so kurzer Zeit Wissensgrenzen so gewaltig erweitert. Noch nie wurde in unserem Computerzeitalter in so kurzer Zeit so viel programmiert. Und das hat schon jetzt die Jobs vieler Software- und Webentwickler verzichtbar gemacht. Ein kürzlich erlebtes Beispiel dazu. Ich habe mit einer KI-Masterclass eine Firma in der Nähe von Stuttgart besucht. Und die beiden Chefs sagten, sie hätten in 4 Wochen 3,7 Millionen nützliche Codezeilen mit Hilfe von KI programmiert. Mit menschlichen Software-Spezialisten kamen sie nie auf mehr als 160.000 im Monat. Oder mehr als 70 der rund 100 Angestellten programmieren sich in dieser Firma mittlerweile ihre eigenen Apps, für die es einen firmeninternen App Store gibt mit Ranking und Wettbewerbsanreizen. Und die Firma hat in nur 7 Monaten Entwicklungs- und Produktivitätssprünge gemacht, die im Vor-KI-Zeitalter mehr als 10 Jahre in Anspruch genommen hätten. Also da von einem neuen Zeitalter oder sogar von einer neuen Zeitrechnung zu sprechen, scheint mir nicht mehr vermessen zu sein. Vielleicht heißt es deshalb in einer mittelfernen Zukunft nicht mehr vor und nach Christi Geburt, sondern vor und nach KI. MIT-Forscher sagen, jetzt würde das Second Machine Age beginnen. Im First Machine Age hat die Dampfmaschine unsere Muskelkraft vervielfacht. Im jetzigen Zeitalter vervielfacht KI unsere Geisteskraft. Ja, wie auch immer man es bezeichnen mag, eine Disruption sehen wir hier nicht mehr. Nein, wir sind Zeugen einer schon weit fortgeschrittenen Transformation unserer Wissensgesellschaft, in der Informationen für jeden sofort und maximal bequem verfügbar sind. Die Frage ist nur noch, wer mit Hilfe dieser Informationen auf neue Ideen kommt, die er sich wiederum von einer KI verwirklichen lässt. Und deshalb, diese Transformation hat auch etwas Zerstörerisches, nämlich für die, die sich ihr verweigern oder sogar entgegenstellen. Ja, ich glaube, wer diese Phase nicht begleitet oder noch besser mitgestaltet, der könnte untergehen wie die Kutscher damals Ende des 19. Jahrhunderts, als sie sich weigerten, das Automobil ernst zu nehmen. Ein Mangel an Kompetenz, der wiederum zu einem Mangel an Zukunftsbewusstsein führte. Und das war einer der Sargnägel für die damalige Kutscherbranche. Ja, und wie sieht's jetzt mit der KI-Kompetenz aus? Deren Verteilung, wie ich sie nach vielen Analysen einschätze, macht ein altbekanntes Verhältnis sichtbar, das ich als Exzellenz- oder Essenzmuster schon oft erwähnt habe hier in dieser Podcast-Reihe. 5% werden KI führen. 95% lassen sich von ihr führen. 95% nutzen KI, um 10-mal weniger arbeiten zu müssen. 5% nutzen KI, um doppelt so konzentriert zu arbeiten und in derselben Zeit 10-mal mehr zu produzieren. 5% werden durch KI klüger, denn sie stellen jetzt Fragen, die ohne KI gar nicht denkbar waren. So wie der Hundehalter, der die Blutwerte seiner schwer erkrankten Hündin mit ChatGPT durchgegangen ist, nachdem sein Tierarzt nicht weiterkam. Und die Verdachtsdiagnose, auf die er dabei kam, bestätigte eine zweite Tierarztpraxis. Und genau das hat das Tier gerettet. 95% dagegen lassen sich ihre Fragen auf der Wissensbasis von heute beantworten und benutzen nur noch ein Zwanzigstel ihres bisherigen Denk- oder Ideenvermögens. Oder unhöflicher ausgedrückt, sie verblöden, umgeben von übermenschlicher Intelligenz und ertrinken in einer noch nie dagewesenen Fülle an Informationen. Wir werden in den nächsten Monaten und Jahren ganz neu definieren müssen, was für uns Bildung überhaupt noch ist, wenn KI bald gebildeter sein wird, als wir es je sein könnten. Wie viele lesen denn bitte heute noch ein Buch oder einen Artikel wirklich ganz durch und machen sich Gedanken dazu, anstatt sich alles von der KI zusammenfassen und in Häppchen servieren zu lassen? Viele fressen Unmengen von Informationen in sich hinein, wie McDonald's-Besucher Kalorien, und doch verhungern sie aufgrund eines Mangels an Nährstoffen und wertvollen Inhalten. Einfach, weil nicht mehr verdaut wird. Dabei können wir 3 KI-Generationen derzeit gleichzeitig in Aktion erleben. Die erste Generation KI hilft uns beim Handeln. Von so einer Ich-sage-dir-was-die-Welt-heute-weiß-KI machen ja schon viele Gebrauch. Die zweite Generation KI handelt selbstständig in Form von Agents. Und solche Agents programmieren sich schon weit weniger Leute. Und die dritte KI-Generation wird eigene Entscheidungen treffen. Und dann werden aus Agents Anführer und Chefs bis hin zu Richtern, die bestimmen, was lebt und was stirbt. Was schon jetzt an ukrainischen Drohnen beobachtet werden kann, die sich ihre Ziele hinter der Front selbstständig aussuchen und attackieren. Ja, noch trauen sich nur wenige vorauszusagen, wie die 4. Generation aussehen könnte und welche Rolle wir Menschen in ihr noch spielen werden. Sollten wir keine Rolle mehr spielen, müssen wir uns darüber keine Gedanken mehr machen, denn dann dürfte es uns nicht mehr geben. Die Höhen und Untiefen jedenfalls, die wir an der Seite maschineller Intelligenz erleben werden, können wir uns noch gar nicht vorstellen. Naja, bis dahin genieße ich als Kleinanwender die Möglichkeiten in meinem Investorenalltag, von denen ich übrigens bald mehr berichten werde. Und ich erfreue mich an Ideen, die mir durch KI gekommen sind. Und dabei weiß ich heute, dass ich die meisten dieser Ideen nie verwirklichen werde, weil morgen schon spannendere Ideen in meinem speziellen Agentenpostfach liegen. Warum eine Superbank im KI-Boom ein riesiges Problem sieht. Bleiben wir nochmal beim Thema KI, jetzt im finanzpolitischen und wirtschaftlichen Kontext. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die BITS, haben die meisten nicht auf dem Schirm. Völlig zu Unrecht, denn es handelt sich bei ihr um eine Art übergeordnete Bank für 63 der weltweit wichtigsten Zentralbanken. Wenn diese BITS also, die allen Superbanken vorsteht, zu einem Thema einmal kritisch und öffentlich Stellung bezieht, was ja nicht so oft vorkommt, dann sollte man schon hinhören. Schließlich weiß auch die BITS, die schon mal große Schuldenexzesse kritisiert hat. Das war damals, als die Aktienkurse wegen zu hoher Risikobereitschaft nach oben geschossen sind. Aktienkurse, die mit ganz viel heißer Luft gefüllt waren. Und das Ergebnis war 2007, 2008, was? Ja, ist uns allen bekannt. Eine der größten Finanzkrisen überhaupt. Nun warnt die BITS wieder, ganz ähnlich wie damals, vor dem Risiko eines schweren Finanzcrashs aufgrund von Risiken und, ja natürlich, Schulden. Da geht es jetzt um die massiven, vorwiegend schuldenbasierten Investitionen der Tech-Giganten und deren undurchsichtige finanzielle Verflechtungen untereinander, die ich hier schon öfter erwähnt habe. Um sich mal die Größenordnung bewusst zu machen, die 5 größten Cloud-Anbieter stecken 2025 und 2026 zusammen mehr als 1000 Milliarden Dollar in Infrastruktur. Mehr, als sie an Gewinn und freiem Cashflow erwirtschaften. Den Rest, ja, den Rest holen sie sich am Kreditmarkt. Lächerlich übrigens, dass die Person Ursula von der Leyen jetzt mit 10 Milliarden das europäische Zeitalter der KI ausruft. Aber das nur nebenbei. Bleiben wir mal lieber bei den 1000 Milliarden. Trotz der Innovationssprünge, die mit diesem Kapital natürlich kommen dürften, nach Meinung der BIZ entsteht gerade eine extreme Markteuphorie, die zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht nicht gerechtfertigt wäre. Was ist die konkrete Sorge dabei? Diese Sorge wird verständlicher mit einem Blick in die Vergangenheit auf ein sich ständig wiederholendes Muster. Gründet eine euphorische Marktlage auf vielen Schulden und viel Hoffnung, was ja nur ein anderes Wort für Risikobereitschaft ist, dann folgt meistens ein schwerer wirtschaftlicher Einbruch. Und diese Sorge teile ich vollkommen, denn die Börsen laufen ja seit Jahren nicht mehr rund, sondern sie laufen heiß. Und jetzt übertünchen Rekordbörsengänge und KI-Erfolge aller Art die eigentlich brutal angespannte wirtschaftliche Stimmung. Zugegeben, es ist nicht mehr nur heiße Luft, die mit KI dahergefächelt wird. Anthropic, die Firma mit ihrer KI-Modellfamilie Claude, Anthropic macht vor, wie Geld verdient werden kann. Bei den KI-Modellen wird ja pro Token abgerechnet. So wird die digitale Substanz der Sprachmodelle in klingende Münze übersetzt. Und Anthropic verdient ja schon Milliarden, weil wir so fleißig Fable, Opus, Sonnet und wie sie alle heißen benutzen. Die Unsicherheit in diesen vielen funktionierenden Modellen liegt halt darin, dass niemand so genau weiß, welche davon dauerhaft aufgehen werden, weil der Verdrängungs- und der Überholwettbewerb noch nie so brutal war. So gesehen führen jetzt schon KI-Modelle einen Wirtschaftskrieg gegeneinander, untereinander. Was ich letztlich damit sagen will, es gilt richtig gut aufzupassen. KI kann uns beflügeln, aber sie kann uns auch wirtschaftlich in den Abgrund ziehen. Der Grund ist immer und überall derselbe. Schulden. Schulden auf der Grundlage voreiliger Versprechungen, vermischt mit einem doppelten Schuss Gier und einer dicken Portion FOMO. Kein Mentor, kein Coach, warum ich Investorenbegleiter bleibe. Thomas, so heißt er wirklich, lebt in der nördlichen Hälfte Deutschlands und ist ein Immobilienexperte, der sich brennend für Finanzen und Wirtschaft interessiert. Irgendwie ist er auf meine Investorenausbildung gestoßen, hat diverse Filme mit mir gesehen und Artikel gelesen. Und er war das, was ich liebevoll einen Lurker nenne. Also ein Interessent, der lange um uns herumschleicht, beobachtet, Podcasts hört, bis es ihn irgendwann packt. Und er sich dann bei uns meldet. Er hat uns dann über das Kontaktformular angeschrieben, dass er meinen Investorenansatz spannend findet, ja, sich eigentlich schon entschieden hat, die Investorenausbildung zu besuchen und dass er diesen Ansatz richtig kennenlernen und durchdringen will. Und jetzt will er aber noch eine Nacht drüber schlafen. Er hat also gar keine Frage gestellt, sondern nur seinem Interesse deutlich Ausdruck verliehen. Das fand ich schon so nett und erfrischend, dass ich ihn angerufen habe, um ihm unter anderem zu sagen, du kannst auch gern 3 Nächte drüber schlafen, es gibt keinen Zeitdruck. Ja, und was wurde aus dem Telefonat? Ein lebendiger Austausch von 2 Investoren mit einem recht ähnlichen Werdegang, der, welche Überraschung, stark von Verlusten geprägt war. Kurz gesagt, und das war heiliges Ehrenwort, nie meine Absicht mit dem Telefonat. Er wollte danach gar nicht mehr drüber schlafen, sondern im Gegenteil, er wollte gleich am nächsten Tag die 2. Stufe des Live-Online-Seminars mitmachen. Noch am selben Tag, das war natürlich dann ein Freitag, weil unsere Online-Seminare immer am Samstag stattfinden, hat er sich vielen Videos aus der 1. Stufe der Ausbildung gewidmet und war dann tatsächlich am Samstag um Punkt 8.49 Uhr am Bildschirm zu sehen. Gemessen daran, was er wenige Stunden nach dem Webinar in eine Google-Bewertung reingeschrieben hat, hat er bis jetzt die Entscheidung nicht bereut. Ja, was ich jetzt zitiere, also wirklich, bringe ich nicht, um mir selbst zu schmeicheln. Natürlich sind solche ermutigenden, ja fast liebevollen Bewertungen toll, aber darum geht's mir jetzt überhaupt nicht. Es geht mir um einen anderen Punkt, den ich an früherer Stelle schon einmal angesprochen habe und den ich jetzt noch einmal in den Fokus nehmen will. Und das ist für mich ein durchaus kritischer Punkt. Thomas schreibt, was auch jeder in den Google-Bewertungen im Internet nachlesen kann. Ich zitiere jetzt mal. Seit Jahren beschäftige ich mich mit Vermögensaufbau und habe schon sehr viel Geld verloren. Ich bin quasi ein echter Profi in Strategien, die nicht funktionieren. Häufig habe ich mich blenden lassen oder es war die eigene Gier, die mich geblendet hat. In dieser Zeit habe ich viele Coaches kommen und wieder gehen sehen. Alle wollten mein Bestes, um ihren Kühlschrank zu füllen. Andreas ist anders. Geh tiefer. Betrachte die Dinge von einem völlig anderen Standpunkt. Er ist nicht Berater, nicht Coach oder Tippgeber. Er ist Mentor. Er weiß, wovon er spricht und er lebt vor, wie es geht. Soweit Thomas in dieser Bewertung. Ja, so sehr mich das gefreut hat, da gab es ein Stichwort in dem, was Thomas geschrieben hat, das mich gleich einen Tag später, also am Sonntag, veranlasst hat, auch auf Google zu antworten. Hier meine etwas zugegeben länger geratene Entgegnung. Danke, Thomas, für diese wertschätzenden und selbstkritischen Zeilen. Gehe nicht so hart mit dir oder den Coaches, wie du sie nennst, ins Gericht. Denn den meisten ging es sicher darum, im jeweiligen Moment das Richtige und erfolgsversprechend zu tun, für sich selbst und für andere, auch wenn man nicht immer richtig liegt. Wenn du den Begriff Mentor erwähnst, will ich ergänzen, wie ich diese Rolle sehe. Ja, ein Mentor ist jemand, der schon dort ist, wo jemand hin möchte. Und der Mentor hilft seinem Mentee dabei. Wenn dieser besonders verzweifelt ist, erscheint ihm der Mentor wie der Leuchtturm, auf den er nur zusteuern muss und alles wird gut. Die Rolle des Mentors bringt deshalb viel Verantwortung mit sich, die ich nicht auf mich laden möchte. Denn, erstens, ein Mentor gibt wie ein Lehrer Anweisungen, die der Schüler auszuführen hat. Das tue ich nicht. Ich stelle dar, was ich bei Institutionellen gelernt habe und wie ich deren Strategie und Instrumente für mich umsetze. Die Weitergabe dieser Form finanzieller Bildung soll jedem helfen, einfach bessere Entscheidungen für sich selbst zu treffen. Was übrigens sogar eine Entscheidung gegen meine eigene Säulenstrategie sein kann. Zweitens. Diesen Entscheidungsprozess zu begleiten, wenn er wünscht, das sehe ich eher als eine meiner Aufgaben. Dabei bringe ich meine Erfahrungen ein und meine Perspektive und im Zweifelsfall drücke ich auf die Bremse, bis sich der andere wirklich sicher sein kann, dass er wählt, was er braucht und nicht das, was sich gerade für ihn gut anhört. Auch wenn es von mir kommt. Ich wünsche mir nämlich Selbstdenker, keine Gläubigen. Ich sehe mich also nur als Investorenbegleiter und keinesfalls als Mentor oder als Coach. Denn auch Coaches geben Anweisungen. Wie ein Wegweiser, der weiß, wo es lang geht, ohne im Gegensatz zum Mentor das Ziel selbst erreicht zu haben. Und drittens, wenn wir davon ausgehen, dass ein Mentor schon Ziele erreicht hat, die andere auch erreichen möchten, dann ist das einer meiner Hauptgründe, kein Mentor sein zu wollen. Denn wo ich finanziell stehe als Investor, das soll kein Gradmesser für irgendjemanden sonst sein. Es ist ja noch nicht einmal mein eigener Gradmesser, denn ich selbst werde meine Ziele womöglich nie erreichen. Stufen des Vermögensaufbaus sehe ich nur als Meilensteine. Ich erreiche sie, feiere etwas, ja und dann geht es weiter. Denn wer meine Stufen erklommen hat, hört ja nicht mit dem Investieren auf. Wer einmal ein ausgewogenes Portfolio aufgebaut hat, der hat das Investorendasein zu einem Teil seiner Identität gemacht, die er für den Rest des Lebens wahrscheinlich nicht mehr ablegen wird. Deshalb finde ich es wichtig, dass jeder die Stufe seiner persönlichen wirtschaftlichen Absicherung als ersten größeren Meilenstein ausrechnet. Und da geht's weniger um eine genaue Summe, sondern um eine Hausnummer, die ein Gefühl für neue finanzielle Dimensionen vermitteln und eine Anziehung ausüben soll. Denn viele erfassen damit zum ersten Mal auf begründete, auf plausible Weise, wie viel oder besser, wie wenig Kapital sie zu einem finanziell entspannten Leben benötigen. Deshalb ist es unwichtig, wo ich stehe. Die eigenen Ziele sind viel spannender als die Ziele anderer. Jeder hat doch seine eigene Vorstellung von einem guten, entspannten, ereignisreichen Leben und davon, wie viel Vermögen er braucht, um sich dieses Leben über Kapitalerträge zu ermöglichen. Also Fazit. Ich bin kein Mentor oder Coach. Ich arbeite einfach als Referent für Finanzbildung nach institutionellem Vorbild. Doch noch viel mehr bin ich Investor. Und hier stimme ich dir zu. Ich will gerne vorleben, wie viel Spaß es macht, als Investor sprichwörtlich unterwegs zu sein. Denn Ich sehe viel von der Welt, lerne interessante, kluge Menschen wie dich kennen, erlebe, wie produktiv und lukrativ Geld in Wertschöpfung verwandelt werden kann, auch wenn nicht alle Investitionen aufgehen, was eine ausgewogene Strategie ja umso wichtiger macht. Und ich freue mich einfach über unsere Zeit der wahren Demokratisierung von Reichtum. Das war es, was ich auf Google beantwortet habe. Und das war jetzt nichts Neues. In etlichen der mehr als 150 Podcast-Folgen bin ich auf die Themen Mentor, Coach und Investorenbegleiter eingegangen. Mit den Jahren hat sich nur meine Haltung dazu vertieft und sogar noch verstärkt. Und deshalb war die Bewertung jetzt eine Einladung für mich, nochmals drüber zu sprechen. Am wohlsten fühle ich mich einfach in den Rollen eines Investors, eines Referenten und eines Investorenbegleiters. Genau in dieser Reihenfolge. Rate nicht, sondern berechne die Stufe deiner wirtschaftlichen Absicherung. Das neue Wobi-Tool. Nun habe ich in der Antwort an Thomas über die Stufe der wirtschaftlichen Absicherung gesprochen, als ersten Meilenstein auf dem Weg zu einem finanziell entspannten Leben. Und diesen Meilenstein gilt es auszurechnen. Nicht als absolute und fixe Zahl auf den Cent genau, sondern nur so als Hausnummer. Und genau dafür darf ich verkünden, dass wir unseren Rechner zu den 4 Stufen der finanziellen Entspannung komplett renoviert haben. Er kommt jetzt nicht nur farbenfroher und eleganter daher, nein, sondern er kann vor allem viel mehr als nur die Summen der 4 Stufen zusammenzufassen. Unter wohlstandsbildner.de/4 Stufen finanzieller Entspannung, die Worte mit Bindestrich getrennt, da findest du den Rechner und kannst gern mit ihm spielen. Der Link ist natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Die Auswertung nach der Eingabe deiner Zahlen bekommst du direkt auf derselben Seite. Also keinerlei Daten oder Eingaben werden irgendwo gespeichert. Mehr als deinen Vornamen musst du ohnehin nicht eingeben. Ich wage also zu sagen, so einfach, so zutreffend und gut interpretiert kann man im gesamten Internet keinen Meilenstein ausrechnen. Schon gar nicht den des eigenen finanziellen Wohlgefühls. Unser Genusselement und Geld macht doch glücklich. 75.000 Dollar im Jahr, nach heutigem Kurs rund 65.000 Euro. Ab diesem Einkommen macht mehr Geld nicht glücklicher. Das sagte die Studie, die die späteren Nobelpreisträger Daniel Kahneman und Angus Deaton 2010 veröffentlicht haben. Und zwar über den Zusammenhang von Einkommen und Glücksempfinden. Ja, nun gibt es neuere, umfassendere Forschungen von 2021 und 2023. Die Studie von 2021 stammt allein von Matthew Killingsworth. An der Studie von 2023 waren Killingsworth, Kahneman und Barbara Mellers beteiligt. Deaton, der war an keiner mehr von beiden dabei. Diese Forschungen kommen jetzt zu einem etwas anderen Ergebnis und ich finde das richtig wichtig. Diese neuen Studien betonen einen Glücksfaktor, den viele, mit denen ich über den Glücksfaktor Geld diskutiert habe, kleingeredet haben. Ja, das mit den 75.000 Dollar stimmt schon, wenn es darum geht, die Bedürfnisse für ein weitgehend entspanntes Leben zu decken. Ich nenne das bekanntlich die, wie gerade gehört, die zweite Stufe finanzieller Entspannung. Bis zu der allerdings eine Weg von Motivation noch eine größere Rolle spielt. Nämlich die oft unbewusste Angst vor Armut und Verelendung. Die 75.000 Dollar, muss ich jetzt ergänzen, hier stammen ja aus dem Jahr 2010. Inflationsbereinigt sind das heute rund 111.000 Dollar im Jahr, also gut 9.000 Dollar im Monat. Und ich denke, da sind wir uns alle einig, wer so viel Geld zur Verfügung hat, der spürt diese Angst vor Verelendung und Armut nahezu überall auf der Welt nicht mehr mit 9.000 Dollar im Monat. Ja, und wer darüber hinauskommt, wird aus dieser Weg-von-Perspektive auch nicht mehr glücklicher. Insofern hat die Studie von 2010 schon recht. Aber tritt eine Hinzu-Motivation in den Vordergrund, erweitern sich die Dimensionen jetzt erheblich, ja, vielleicht sogar unbegrenzt. Denn wer seine finanzielle Fülle als etwas begreift, das seine Handlungsspielräume erweitert und das ihm mehr Wahlmöglichkeiten bietet, den macht ein steigendes Einkommen bis $500,000 im Jahr und mehr durchaus noch zufriedener und glücklicher. Das sagen jetzt diese beiden Studien. Was er dafür aber braucht, ist dieses Hinzubewusstsein. Ich nenne das das Wofür, um mit mehr oder sogar mit sehr viel Geld auch viel glücklicher zu werden. Nach meiner Erfahrung sind es hauptsächlich zwei Hinzufaktoren, für die man eigentlich gar nicht genug Geld haben kann. Persönliches Wachstum und einen Beitrag leisten können für andere. Persönliches Wachstum bedeutet für mich, die Probleme, die man mit sehr viel Geld hat, als Einladung zu begreifen, ganzer und heiler zu werden, indem tief liegende Zwiebelschalen der eigenen Persönlichkeit abgetragen werden, die immer mehr den Blick freigeben auf den Menschen, der wir wirklich sind. So, das war jetzt mal die Definition in einem Satz. Ja, und um an diese Zwiebelschalen zu kommen, das kostet Tränen, es braucht Fokus, es braucht Zeit und Experten. Ja, und all das kann sehr viel Geld kosten. Und noch der andere, viel größere Glücksfaktor, der durch viel Geld ausgelöst werden kann, ja, das ist ein Klassiker nach dem, was ich das Resonanzgesetz nenne. Schaffst du es, andere gesünder, stärker und glücklicher zu machen, wirst du erfahrungsgemäß selbst gesünder, stärker und glücklicher. Und das ist für mich die höchste Motivationsstufe, um durch gekonntes Investieren viel Geld aufzubauen. Bei diesem Geld geht es nämlich gar nicht mehr um mich. Es geht nur noch um den Beitrag, den ich für andere leisten kann. Und da sind die Möglichkeiten so unbegrenzt wie das Vorstellungsvermögen und die eigene Fantasie. Mit so einer Haltung, könnt ihr euch vorstellen, kann auch 1 Milliarde im Monat sehr viel Freude machen, wenn das Geld sichtbar und spürbar dazu beiträgt, dass es vielen Menschen gut geht. Und diese Menschen wiederum ihr eigenes Glückspotenzial besser ausschöpfen können, was wiederum vielen anderen zugutekommt. Doch, sobald auch dieses Streben nach Glück etwas werden sollte, mit dem man sich mit anderen vergleicht, also gewissermaßen in einen Wettbewerb tritt, ja, dann fällt man auch mit Milliarden auf das Niveau der $75,000 Leute zurück. Denn dann regieren wieder die Weg-von-Glaubenssätze wie: Es ist nicht genug für alle da, du bist nicht genug, du hast nie genug, der zweite Platz ist der erste Platz für Verlierer, solche Sachen. Ja, ich beobachte schon viele Jahre Milliardäre und ihr Streben nach Glück, was ja für so manche Anekdote auch in der Investorenausbildung sorgt. Das Hinzubewusstsein sehe ich dort, bekommt man jedenfalls nicht geschenkt, nur weil man zu sehr viel Geld gekommen ist. Wir alle kennen doch sehr reiche Menschen und die sind voller Ängste, auch materieller Art. Nicht wenige der Betuchten weigern sich halt womöglich, das tränenreiche Schälen der eigenen Persönlichkeitszwiebel vorzunehmen, um immer mehr ihre Hinzu-Motivation zu entdecken. Und das finde ich sehr schade, denn so werden sie nie erfahren, wie glücklich Tränen machen können. Und damit tschüss, ade und auf Wiederhören oder Wiedersehen, dein Andreas, der Wohlstandsbildner.